Ja, einen guten Morgen. Ich darf euch auch von meiner Frau grüßen. Aufgrund von der Corona-Erkrankung konnte sie jetzt heute nicht mit hierher kommen. Aber es geht ihr soweit ganz gut und dem Kleinen auch, der weiterhin kräftig heranwächst. Genau. Und schauen wir mal, wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen, dann wahrscheinlich zu dritt. Ja, jetzt ist es so, deswegen habe ich jetzt auch eine Maske getragen. Ich bin zwar negativ getestet, aber ich will euch ja keine Geschenke mitbringen, die ihr nicht braucht. Ne? Da sind wir ganz auf Nummer sicher. Ja, kennt ihr den Moment, wenn der Wecker in der Früh klingelt? Ich denke, so gut wie jeder von uns kennt den oder hat ihn gekannt. Wie habt ihr das vielleicht heute erlebt? War der Wecker eher ein technisches Gerät? Oder war es irgendein anderer Mensch, der auf einmal deine Aufmerksamkeit gebraucht hat? Es gibt Nächte, da braucht man keinen Wecker. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt an Weihnachten und Neujahr solche Nächte. Vielleicht hattet ihr auch ein paar Tage frei am Anfang des Jahres. Da braucht man das manchmal nicht. Aber wenn es dann heißt, ich muss zur Arbeit gehen, dann weiß man, ich muss meinen Wecker so und so stellen, damit ich pünktlich um 7 dann dort bin. Oder ich will um 10 in den Gottesdienst. Auch da müssen die meisten von uns einen Wecker stellen. Beim Aufstehen, da gibt es ja mal längere, mal kürzere sogenannte Aufwachphasen. Zwischen Traumland und Realland, wo man sich irgendwie wiederfindet, wo man das Hirn ordnet und irgendwie auf den Tag vorbereitet und auch die Glieder irgendwie sortiert, damit sie wieder so funktionieren, wie man sich das denkt. Und das passiert so grob in 3 Schritten. Zuerst muss man sich fokussieren. Was habe ich heute eigentlich vor? Was ist wichtig? Was hat Priorität? Und was muss ich heute erledigen? Als zweites muss man sich dann tatsächlich aufraffen, den Plan auch umzusetzen. Der erste Energieschub ist nötig. Man muss das kuschelige, warme Bett verlassen und aufstehen. Und dann durch Frühstück, Morgenandacht und auch Besuch des Sanitärtempels sich Energie für den Tag zuführen. Und dann ist da noch was Drittes, was uns hoffentlich irgendwann auf diesem Weg des Aufstehens wieder einfällt. Richtig, ich bin nicht der einzige Mensch, der heute aufwacht und der einen ereignisreichen Tag vor sich hat. Das sind die anderen, die kleinen und großen, die dicken und dünnen, die süßen und nervigen Menschenkinder, mit denen ich diesen Tag gemeinsam in irgendeiner Form verbringen werde. Und bei allem Fokus und bei aller Energie brauchen die auch vor allem eines, ganz viel Liebe. Die Jahreslosung für das nächste Jahr 2024 hatte Stefan euch ja schon mal kurz vorgestellt. Ich habe mir die Predigt von ihm angehört und habe gemerkt, wir werden da nicht groß Überschneidungen haben. Und deswegen geht es heute nochmal um das Thema. Am Ende treffen wir uns dann, aber so wenigstens die ersten 2 Drittel sind komplett anders, würde ich sagen. Ja, die Jahreslosung ist ein geistiger Weckruf dieses Jahr. Ein Aufruf dazu, wachsam zu sein, den richtigen Fokus im Leben zu haben und bei allem dem vor allem die Liebe nicht zu vergessen. Wir lesen heute aus 1. Korinther 16 die Verse 13 und 14, damit wir den ganzen Zusammenhang haben. Die Jahreslosung im engeren Sinn ist dann Vers 14, aber Vers 13 gehört das sehr eng mit dazu. Und so ist das heute unser Grundtext. Wir lesen dort, sei wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, sei mutig und sei stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und der Paulus, der gibt uns hier im ersten Korintherbrief ganz am Ende einen Weckruf in 5 Imperativen, in 5 Aufrufen mit auf den Weg. Ja, in diesen 5 Aufrufen fasst er ganz prägnant den Inhalt des Briefes nochmals zusammen. Den Inhalt des Briefes, aber auch das, was das Leben eines Nachfolgers Jesu ausmacht und vieles zusammenfasst von dem, was er uns lehrt. Fünf Aussagen also, die jeweils mit einem Ausrufezeichen gehören. Die ersten zwei bilden dabei ein sich ergänzendes Paar. Sei wachsam und standhaft im Glauben. Auch die dritte und vierte Aussage ergänzen sich zu einer Gesamtaussage, die wir in der Bibel auch schon oft an anderer Stelle hören. Sei mutig und sei stark. Und dann der fünfte Aufruf, ja, ist eigentlich die Krone, der alle anderen einfasst. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Wachet, steht fest im Glauben. Nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen ist das Gedankenordnen eine ganz sinnvolle Sache. Sich klar zu werden, was ansteht, noch grundlegender, wer bin ich, wo bin ich und was braucht es, dass ich loslegen kann. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, dass er mal ganz unvermittelt aus dem Schlaf aus aufstehen muss und vielleicht nicht so ganz geordnet und fokussiert war dabei. Man hört Geschichten, dass dabei sehr lustige Dinge passieren können, zumindest für einen Außenstehenden. Es soll Menschen geben, wenn sie unmittelbar aus dem Bett springen, die dann auf einen Teppich ausrutschen oder gegen das nächste Möbelstück laufen oder denken, sie müssten in die Arbeit, obwohl sie eigentlich im Urlaub sind oder noch besser, die den erstbesten Legostein erwischen. Was im Beispiel recht lustig ist, ist im Geistlichen eher schwierig. Einfach drauf losrennen, ohne zu wissen, auf was man achten sollte und auf was es ankommt, wo die Gefahren liegen, ist nicht das, was man unbedingt tun sollte. Wir wollen ja nicht blinde Blindenführer sein, sondern Menschen, die Wege Gottes anderen näher bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wachsam wahrnehmen, was um uns her passiert und standhaft im Wort Gottes werden und unseren Glauben auch stärken. Damit wir eben nicht dem Zeitgeist oder jedem Wind der Lehre hinterherrennen, sondern dass wir einen klaren Stand haben im Evangelium und in der Lehre von Jesus Christus. Mit der Mahnung steht fest im Glauben, fordert Paulus die Korinther auf, in der Heilsbotschaft des Evangeliums fest verankert zu sein und sich nicht durch die säkulare Umgebung, in dem sowohl Paulus damals als auch wir heute leben, sich verunsichern zu lassen. Lasst euch von der Welt nicht einlullen, wie in eine viel zu gemütliche Decke, die einen nicht loslassen will, um endlich den neuen Tag zu begegnen, der durch Christus und in seiner Auferstehung begonnen hat. Im Kontext des Korintherbriefs und in der Zeit, in der Paulus lebte, bedeutet der Aufruf zum Wachen, dass sie in einer Gesellschaft leben, deren Werte und Traditionen man als Nacht beschreiben kann. In dieser Nacht gilt es für Christen, wach zu bleiben und die Werke der Finsternis abzulegen. Ausführlicher beschreibt es Paulus zum Beispiel mal im Römerbrief 13 in den Versen 11 bis 14. Römer 13, die Verse 11 bis 14. Bei allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit ihr lebt. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns vor allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Die Nacht der Welt gestaltet sich damals wie heute recht ähnlich. Wir lesen in dem Text davon, dass die Welt verführt. Durch ihre vermeintlichen einfachen und breiten Wege, heutzutage wie auch schon zu Paulus Zeiten, besonders auch durch Unzucht und durch Ausschweifungen, wie das Auflösen geordneter Beziehungsverhältnisse zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, wie die Trennung von Sex und Beziehung und die Ignoration von Gottes grundlegenden Schöpfungsordnungen, wie er es im Römerbrief auch schon ausgeführt hat. Auch anders verführt uns die Welt. Paulus nennt hier zum Beispiel Trinkgelage und Schwelkereien. Ich weiß jetzt, dass die meisten von uns heute recht alt werden in der westlichen Gesellschaft. Und selbst wenn man in der Jugend mal mit Trinkgelagen Probleme hatten, die meisten von uns machen das irgendwann nicht mehr, selbst wenn sie da mal einen Hang zu hatten, allein weil es der Körper definitiv überhaupt nicht mehr mitmacht. Die Jüngeren von uns probieren das vielleicht noch eher mal aus. Und trotzdem gibt es bestimmt auch für die Älteren da genug Dinge, mit denen sie sich ablenken, sich in der Welt einlullen lassen. Ja, und vielleicht den Fokus auf das verlieren, wo Gott uns wirklich haben möchte. Das sind die vielleicht an sich guten Hobbys. Da ist vielleicht der an sich gute Wohlstand. Aber manchmal verlieren wir uns auch in unseren Hobbys, in unserem Wohlstand, gerade auch hier im Westen, weil alles, was man hat, muss ja auch verwaltet werden. Und in unseren Befindlichkeiten. Die Welt, die verführt aber nicht nur, sie verwirrt auch. Sie verwirrt durch ihre Streitereien, Meinungen und die wechselnden, ständigen Strömungen, wie an windigen Tagen, mal aus jener und mal aus dieser Richtung. Wo der Wind ständig dreht, Paulus spricht von Streit und Eifersucht in der Gesellschaft und zwischen einzelnen Menschen. Könnte jetzt Anfang Januar mit diesen ganzen Streikthemen und Gerechtigkeitsfragen ja nicht aktueller sein. Aktueller ist es, könnte es für uns heute kaum sein. Die Welt, das ist das Nächste, zu was das dann alles führt, die Welt kann ermüden, so nach und nach. Denn wenn wir uns von falschen Versprechen verführen lassen, ernten wir am Ende das, zu was falsche Versprechen auch führen. Enttäuschungen, gebrochene Herzen und Chaos im Leben. Wenn wir ständig den Wirrungen dieser Welt und ihrem Zeitgeist hinterherrennen, ohne standhaft zu werden im Wort Gottes, ohne wachsam zu sein, stehen wir in der Gefahr, ja, dass die Welt uns am Ende des Tages sehr müde machen. Unsere Aufgabe ist aber eine ganz andere. Nicht verwirrt sein, sich nicht verführen lassen und am Ende ermüdet einschlafen, sondern aufwachen. Wachsam sein heißt, sich nicht von den Traditionen und Erwartungen der säkularen Gesellschaft bestimmen zu lassen, sondern von dem Willen Gottes und der Wirklichkeit des Heils, das der Herr Jesus Christus den Jesusbekennern geschenkt und ermöglicht hat. Es gilt, sich darauf zu fokussieren, was heute wirklich dran ist, nachdem man aus dem Traumland aufgewacht ist. Das, was uns aufwachen lassen kann, ist die Offenbarung Gottes. In seinem Wort, sofern wir die Offenbarung Gottes ja die Freiheit lassen, das zu sagen, was sie möchte, und nicht mit Gewalt versuchen, unsere Meinung ihr überzubügeln, wenn wir Gottes Wort sprechen lassen und das sagen lassen, was es sagt, sein lebendiges Wort, dann wird es uns aufwachen lassen. Durch das Wort des Schöpfers können wir die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Und wie sie eigentlich nach Gottes Plan unseres Schöpfers mal gedacht war. Wenn wir die Welt wach so wahrnehmen, wie sie heute wirklich ist und standhaft im Glauben sind durch Gottes Wort und den direkten Draht zu unserem Schöpfer im Gebet, dann kann der neue Tag starten. Deswegen lasst uns nicht von der Welt so müde machen, dass wir uns keine Zeit mehr für Gottes Wort nehmen. Dass wir keine Zeit für Gebet und Gemeinschaft haben, wegen all dem anderen, wegen all der Wohlstandsverwaltung, wegen allem, was uns abhängt. Für all die guten Dinge, die Gott für uns bereithält und standhaft im Glauben zu bleiben, dafür sollten wir uns nicht die Zeit nehmen lassen. Wenn der Wecker klingelt und ich aufgewacht bin, die ersten verwirrenden Gedanken weggeschoben habe und meinen Tagesfokus nun klarer habe, muss man den ersten Energieschub aufbringen, um auf dem Bett aufzustehen. Der erste Energieschub, der es uns dann ermöglicht, noch mehr Energie aufzunehmen für den Tag. Es gilt eben nun, sei mutig und stark. Während Wachen und Feststehen eher etwas ist, ja, was noch auf der passiven Seite zu verorten ist, wird es nun bei dem nächsten Imperativpaar aktiver. Jetzt werden wir aufgerufen, mutig und stark zu sein und aktiv was in der Welt auch zu verändern. Während wachsam sein oder Wache halten im Alten Testament zum Beispiel dann passiert, wenn Menschen eine Stadt verteidigen müssen und eher in einer passiven Situation sind, wenn sie auf der Stadtmauer stehen und Wache halten, damit der Feind nicht eindringt, oder auch standhaft sein eher etwas ist, wenn der Feind andrückt und du nicht weichen kannst, ist es das stark sein und mutig sein etwas, was Josua zum Beispiel mit auf den Weg bekommt, als er Jericho erobern soll. Es geht also darum, nachdem wir gefestigt sind und stark sind in Gottes Wort, dass wir nun auch aktiv werden und die Welt in Gottes Sinne gestalten und verändern. Das erste Mal, und Reini hat es ja vorher schon erwähnt, kommt dieser Satz, sei mutig und stark, in der Bibel ganz bekannt vor, im Josua 1, Vers 9. Habe ich dir geboten, sei mutig und stark, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und das Gute ist, wenn wir solche Aufrufe lesen, sei es in dem Vers vor der diesjährigen Jahreslosung oder bei Josua oder an vielen anderen Stellen auch in der Bibel, dass diese Verse ganz oft nicht da einfach so stehen und dann so nach dem Motto, jetzt mach mal, leg los, ich habe es dir ja gesagt, sei mutig und stark, jetzt sei es halt, ne? Heul nicht rum, ich habe ja gesagt, was soll ich mutig und stark sein? Nein, das Gute ist, dass wir wie hier im Josua das immer verbunden mit etwas anderem lesen, und zwar mit Gottes Gegenwart. Gott sagt nicht zu uns, sei es mutig und stark und mach es aus dir alleine heraus, sondern diese Zusagen sind immer und immer wieder mit der Zusage der Gegenwart Gottes verbunden. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin auch immer du gehst, lesen wir bei Josua. Und so ist das immer, wenn uns Gott dazu aufruft, wo mutig und stark zu sein. Das heißt nicht, dass er uns dann alleine losmarschieren lässt, sondern dann können wir uns auch sicher sein, dass er mit seiner Gegenwart dabei ist. Wir sehen, dass bei Josua, aber auch bei Jesus, wenn er seinen Jüngern und damit auch uns den wichtigsten Auftrag mit auf den Weg gibt. Darum geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier haben wir das wieder. Nicht nur einen sehr großen Auftrag, wo es zweifellos gilt, mutig und stark zu sein, sondern zugleich auch wieder die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Stark und mutig Gottes Aufträge ausführen sollten und können wir nicht aus uns selbst, sondern nur mit ihm. Das weiß Gott, und deswegen sind solche Aufträge damals wie heute immer auch mit der Zusage von Gottes Gegenwart verbunden. Wenn wir also beim Aufwachen unsere Gedanken geordnet haben, bringen wir den ersten Energieschub des Aufstehens meist irgendwie noch selber hin. Im Geistlichen wenn wir unseren Standpunkt klar haben und wachsam erkannt haben, wo die Welt um uns her nicht mit Gottes Plan übereinstimmt, schaffen wir es aus eigener Energie noch lange nicht, in der Welt Gottes Plan umzusetzen. Was im Irdischen noch einigermaßen funktioniert, die Energie aufbringen, um dann aktiv etwas zu gestalten, ist im Geistlichen ohne Gott ganz hoffnungslos. Dort brauchen wir definitiv göttliche Kraft. Wie gut ist es da, dass der Heilige Geist in dir lebt, wenn du Jesus als deinen Retter erkannt und angenommen hast. Er, der Tröster, der Geist Gottes, der in dir lebt, so wie auch in der Schöpfung. Die Macht, durch die alles geschaffen wurde, der alles verändern kann und für die nichts zu groß ist. Die Kraft, die auch einst damals im Jerusalemer Tempel gelebt hat. Und die, wie wir versprochen bekommen haben im Neuen Bund, nun in den Jesus-Nachfolgern lebt. Die Aussage Gottes, die jemand mal bekommen hat, der den Tempel wieder aufgebaut hat, der gute Zerubbabel, die fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Die lesen wir in Sacharja 4, Vers 6. Zerubbabel, ein Mann, der von Gott auf das Herz gelegt bekommen hat, nach der Zerstörung des ersten Tempels diesen wieder zu errichten, über den lesen wir, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wir sehen das also bei der Eroberung Jerichos. Es war nicht die Waffenstärke Israels, die die Mauern zum Einsturz brachte. Der Herr war es, der die Stadt in ihre Hand gab, als die Priester mit Posaunen siebenmal um sie herumgelaufen waren. Wenn es auf eine riesige Armee angekommen wäre, hätte auch Gideon die Midianiter niemals geschlagen, denn sein Heer war bis auf 300 Mann reduziert worden. Und ihre äußerst unkonventionelle Bewaffnung bestand ja erstmal hauptsächlich aus Krügen und Fackeln. Es konnte niemand anders als der Herr gewesen sein, der ihnen damals den Sieg gab. Wir denken vielleicht an auch Elia. Elia schaltete bewusst jede Möglichkeit aus, menschliche Macht oder sonst irgendeine Kunst, dass die den Altar hätte entzünden können, als er im Wettstreit mit den Baalspriestern war. Er ließ erstmal 12 Eimer Wasser darüber gießen. Als das Feuer dann herabfiel, konnte sein göttlicher Ursprung wirklich von niemand mehr in Frage gestellt werden. Allein auf unsere menschlichen Fähigkeiten geworfen, haben wir ein Problem. Und so ging es auch den Jüngern in der Nacht damals, als sie die ganze Nacht hindurch gefischt haben und nichts gefangen haben. Dann kam Jesus her, um ihnen zu zeigen, ja, dass sie, wenn sie auf ihn setzen und auf ihn vertrauen, ja, den größten Fang ihres Lebens vor sich haben. In jener Nacht waren es erstmal nochmal Fische, aber dann hat er sie zu Menschenfischern gemacht, statt zu Tierfischern. Oder wir versteifen uns in der Gemeinde und denken, Geld ist das Wichtigste, was wir brauchen. Aber es war nie so und wird auch nie so sein. Hudson Taylor hat schon gesagt und hatte damit völlig recht, als er sagte, dass wir nicht Angst haben sollten von zu wenig Geld, sondern von viel zu viel Geld, das nicht dem Herrn geweiht ist. Oder wir versteifen uns auf diplomatisches Taktieren hinter den Kulissen, auf gewaltige Werbefeldzüge, psychologische Menschenmanipulation und Rhetorik. Wir investieren vielleicht in riesige Bauvorhaben und es soll sogar Leute geben, die wahre Königreiche von Organisationen aufbauen. Und wir denken, vielleicht wird das der Schlüssel zum Erfolg. Aber es ist nicht durch Macht oder durch die Kraft oder durch irgendein anderes Mittel, dass das Werk Gottes gefördert wird. Es geschieht durch den Geist des Herrn. Vieles an christlicher Arbeit, die nur so genannt ist, aber nicht vom Geist Gottes angeordnet wurde, könnten wir uns auch sparen. Aber echte Arbeit für den Herrn ist dergestalt, dass sie unersetzlich macht, indem sie den geistlichen Kampf führt, nicht mit Waffen dieser Welt, sondern mit den Waffen Gottes. Nachdem der Wecker also klingelt und ich aufwache und mich fokussiert habe, nachdem ich nun wirklich aufgestanden bin und mit Energie in den Tag gehe, gibt es eins dabei nicht zu vergessen. Ich bin nicht der Einzige, der heute aufsteht und einen ereignisreichen Tag vor sich hat. Deswegen ist dieser fünfte Imperativ unserer Jahreslosung so wichtig, dass wir es sogar überleben, dass wir jetzt ein paar Überschneidungen mit dem Stefan haben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben das Lied gehört am Anfang der Predigt. Und gegen Ende wird er ja ganz humorvoll eine Szene beschrieben, nachdem nämlich diese vorbildliche Übermama die ganze Familie erst allein geweckt hat, es geschafft hat, den Mann sogar irgendwie lieb aus dem Bett zu befördern, jetzt alle am Frühstückstisch sitzen, wo wohl ganz selbstverständlich davon ausgegangen hat, dass es wohl in dem Fall auch die Mama vorbereitet hat, und wo jetzt alle dort sind, die Eier fertig sind. Was ist der erste Kommentar, den sie hört? Genau. Der ein oder andere von uns dürfte solche Situationen auch schon im eigenen Leben gehabt haben. Sei man nun selber mal der Lieblose gewesen oder die Enttäuschte, wie die Mama in diesem Lied. Alle in dieser Familie sind erfolgreich aufgestanden und sitzen nun am Tisch. Alle haben sie ihre Gedanken soweit geordnet und haben sich einen Plan für den Tag gemacht. Sie haben Energie aufgenommen und sind aufgestanden. Und jetzt stellt sich die Frage, für was das alles? Wenn man als nächstes dann erstmal lieblos den anderen anspringt. Und vielleicht geht es uns manchmal im Geistlichen auch so. Vielleicht haben wir über Jahre ein geistliches Fundament geschmiedet. Vielleicht sind wir wachsam in der Welt und rennen nicht jedem Trend des Zeitgeists hinterher. Vielleicht sind wir so weit gefestigt in Gottes Wort. Auch du bist aufgestanden und du hast begonnen, die Welt um dich herum nach Gottes Willen zu gestalten. Dann gilt es umso mehr aufzupassen, dass wir uns nicht von der Lieblosigkeit übermannen lassen, dass wir die Taktlosigkeit entlarven. Nicht zufällig kommt am Ende des ersten Korintherbriefs eben dieser Ausruf. Wir wissen natürlich, dass Paulus in diesem Brief auch davor schon darauf eingegangen ist. In 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in der Sprache der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wenn ich wachsam bin und standhaft, aber ohne Liebe, wenn ich alle Geheimnisse und Erkenntnisse habe, und wenn ich noch so wach bin und wenn ich allen Glauben habe, also noch so standhaft bin, der Berge versetzen kann, aber ich kröne das alles nicht mit der Liebe, dann habe ich das Wesentliche verpasst. Wenn ich mutig und stark bin, aber ohne Liebe, wenn ich in fremden Sprachen reden kann, wenn ich vielleicht prophetische Eingebungen habe, wie es hier heißt, wenn ich ganz viel spende, wenn ich am Ende aufgrund von meinem Zeugnis vielleicht sogar umgebracht werde, bleibt das alles sinnlos ohne die Liebe. Und man kann sich ja schon fragen, warum ist es so, dass das alles sinnlos bleibt? Klar, in dem Beispiel von der Frau kann man sich das vorstellen, dass man jetzt alles so gut in den Tag gestartet ist und wie viel dann ein so ein liebloser Kommentar wieder kaputt machen kann. Aber wie ist das so? Und ich denke, das eine ist, dass Liebe das ist, was letztendlich Leben ermöglicht. Liebe ermöglicht einen Raum, in dem Leben dann auch gedeihen kann. Stellen wir uns eben eine perfekte Familie vor, in der das größte Problem ist, ob das Ei genau den richtigen Garpunkt erreicht hat, wo man ja auch nur verschiedener Meinung drüber sein kann, wo der denn liegt. Die irgendwie eigentlich immer alles richtig macht, aber wo es am Ende dann darum geht, sich über solchen Kleingraben zu streiten und einander den Tag zu versauern. Wer will in so einer Familie leben? Auch wir als Gemeinde sollten nicht so eine Familie werden. Und deswegen ist Liebe so notwendig, dass bei aller Erkenntnis, bei allem, wie wichtig das ist und wie sehr wir ja auch in dieser Predigt ermutigt dazu haben, standhaft zu werden, wachsam zu sein, dass wir dabei die Liebe nicht vergessen. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, ja, wo es nicht alles wischiwaschi ist, wo Gottes Wort gilt und wo seine Ordnungen letztendlich das letzte Wort haben. Ein Ort, wo hoffentlich alles gelehrt wird zu halten, was Jesus uns gelehrt hat, wie er uns auffordert im Missionsbefehl. Aber auch ein Ort, der trotz allem das alles in Liebe geschehen lässt. Und das heißt eben auch mit viel Geduld und Nachsicht und Verständnis bei aller Klarheit. Das heißt, mit den Möglichkeiten, nach Fehlern auch wieder neu anzufangen. Das heißt, dass wir ein Ort sind, wo nicht der aktuelle Zeitgeist herrscht, sondern der Geist Gottes. Wir aber verstehen und ernst nehmen, wo Menschen mit aktuellen Fragestellungen ringen und gerungen werden muss und auch gerungen werden darf. Und wo es uns nicht so blöd wird, auch die Grundlagen im Glauben 7x70 vom Neuen zu erklären. In der Bibel heißt es ja, wir sollen den anderen sogar 7x70 vergeben. Da ist es eigentlich nicht zu viel verlangt, dass wir immer wieder auf die Glaubensgrundlagen zurückkommen, wo es ja noch gar nicht mal um Sünde geht. Liebe krönt alle Wachsamkeit, Standhaftigkeit, alle Mut und alle Kraft und führt zum Zeugnis für die Welt zusammen. Das ist es, was Jesus uns auch noch mit auf den Weg gibt. Liebe, ja, ermöglicht einen Raum zum Leben, aber Liebe ist es auch das, was letztendlich in die Welt dann ausströmt und was wahrgenommen wird. Jesus sagt das selbst in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Überzeugung und Ziele, die sind sehr wichtig. Energie, um sie umzusetzen, auch. Aber Einzelkämpfer gewinnen am Ende nicht die Welt, sondern die Welt erkennt dann, dass Gott Jesus gesandt hat, um sie zu retten, wenn die Gemeindefamilie das alles mit der Liebe krönt und zusammen zum Zeugnis aufsteht für die Welt. Wir haben also heute gesehen, wenn der Wecker klingelt, sprich, wenn Gott dich in deinem Herzen anspricht, ist es Zeit, aufzustehen. Dann gilt es erstens, seine Gedanken zu ordnen, wachsam die Welt um einen her wahrzunehmen und standhaft im Glauben zu werden. Dann gilt es zweitens, aufzustehen, nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und als drittes, alles studieren und erkennen, alles kraftvolle Gestalten kann ich mir sparen, wenn es nicht von der Liebe gekrönt wird. Ich ordne meine Gedanken, stehe auf und packe den Tag an und vergesse dabei nicht, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der heute einen ereignisreichen Tag vor sich hat. Und diese Predigt, die soll dein persönlicher Weckruf sein für dieses Jahr 2024. Willst du aufwachen? Dann setz auf Gottes Wort, auf seine Kraft in diesem Jahr und stehe fest auf diesem Fundament. Und wenn das der Fokus ist, wenn du am Morgen aufstehst und sagst, ja, bei allem, was sonst noch ist, ich will nicht vergessen, was du mit mir vorhast an diesem Tag heute, dann kann ich dir versprechen, wird dieses Jahr anders sein. Dann wird jeder Tag anders sein, weil Gott hat noch viel mit dir vor. Amen.